Dieses Video ist bei der Olympiade 2012 entstanden, ist also schon älter. Und zwar ist in einem olympischen Jugendlager in London ist eine Fackel entzündet worden und die wurde von den Jugendlichen von Ort zu Ort weitergetragen. Und erst ging es dann zu so einem Jugendevent, Impulssport, und danach durch ganz Nordrhein-Westfalen. Und anschließend wurde die Fackel der Politik übergeben mit Wünschen der Jugendlichen gemeinsam. Und das ist ein Beispiel für mich für Leidenschaft. Etwas, das uns bewegt, etwas, das uns entzündet. Und so geht das Feuer von dem einen weiter zum nächsten. Die Flamme am Brennen halten und das Erbe weitertragen. Das ist das Thema der Predigt heute. Und ich lese zurzeit wieder die Geschichte vom Auszug aus Ägypten in meiner privaten Bibellese. Und ich merke, dass Mose immer wieder darauf hinweist, dass das den Kindern und Kindeskindern weitergegeben werden soll, was die Israeliten in der Wüste erlebt haben und beim Auszug aus Ägypten. Und die haben ja dann eigene Feste eingeführt und haben gesagt, feiert das mit den folgenden Generationen. Und diese Feste gehen weit zurück, bis auf den Auszug aus Ägypten. Bringt euren Kindern bei, was Gott für euch getan hat. Jetzt gab es am vorletzten Wochenende ein Treffen mit einigen aus der Vineyard-Bewegung zum Thema Israel. Und es ging in dem Zusammenhang um biblische Feste. Und Martin und Georgia Bühlmann, die sind ja die Gründer und Leiter der Vineyard-Bewegung, zumindest im Moment noch, aber es steht da auch da ein Wechsel der Gesamtleitung an. Und jetzt ist die Zeit, um über das Erbe nachzudenken. Was hinterlässt die Gründergeneration der kommenden Generation der Vineyard-Bewegung? Und ein Aspekt, der Martin wichtig ist, betrifft die israelischen Wurzeln unseres Glaubens. Weil der christliche Glaube, der beginnt ja nicht erst mit dem Neuen Testament, sondern der beginnt ja früher. Und wir haben in dem Zusammenhang über jüdisch-christliche Feste gesprochen und auch über Traditionen. Und wir haben uns die Frage gestellt, inwieweit das in unseren Vineyards als in unserem Bewusstsein ist, dass wir Wurzeln haben und dass diese Wurzeln auf der Geschichte Israels aufbauen. Und es ist gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Weil ein Baum ist ja dann stabil, wenn die Wurzeln genauso tief sind wie die Äste, die nach oben gehen. Und wenn wir unsere Wurzeln kennen, wenn wir unser Erbe kennen und darauf aufbauen, dann hat das Auswirkungen auf unser Handeln und auf die Gestaltung unserer Zukunft. Das war dem Volk Israel sehr bewusst. Und es gibt viele Bibeltexte, die darauf hinweisen. 5. Mose 6, Abvers 4, da schreibt Mose: Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit aller Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt euch die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet sie um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Und das sieht man in Israel tatsächlich ganz oft, dass an den Haustüren so aus Messing oder aus einem anderen Material so kleine Balken in hebräischer Schrift sind. Da steht das drauf. Und das ist es, was die Israeliten daran erinnern soll, dass ihr Gott der einzige Gott ist, den sie von ganzem Herzen lieben sollen. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Und das ist die Fackel, die von Generation zu Generation weitergetragen wird. Und das ist der Kern des jüdischen Glaubens. Und damit sind es auch unsere Wurzeln. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Es gibt noch eine weitere Bibelstelle. Viele Jahrhunderte später schreibt ein Psalmist in Psalm 78 ab Vers 3: Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von Gottes mächtigen Taten hören, von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, den Nachkommen von Jakob gab er seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Die Israeliten sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und sie sollen die Machttaten nicht vergessen. Das war so wichtig. Welche Taten hat Gott in unserem Leben getan? Und warum setzen wir unser Vertrauen auf Gott? Reden wir mit anderen darüber? Erzählen wir anderen, was Gott in unserem Leben getan hat? Wissen die anderen Menschen, warum wir Gott vertrauen? Wir waren jetzt eine Woche am Ruhrsee und haben eine kleine Gemeindefreizeit gemacht. Und wir haben uns jeden Morgen getroffen. Und ein oder zwei von uns haben erzählt, wie sie zu Jesus gefunden haben. Es sind viele von denen, die dabei waren, sind auch heute Morgen hier. Und es war so bewegend, die Geschichten zu hören. Und wir haben einander noch mal viel besser kennengelernt und konnten einander verstehen. Das hat uns einander näher gebracht. Und nicht nur das, das hat auch unseren Glauben gestärkt. Und es gibt für mich persönlich nichts, was mich mehr aufbaut, als mitzubekommen, wie andere, wie Gott im Leben anderer Geschichte schreibt. Und das sind ganz normale Leute, die ich kenne. Das sind keine Stars über YouTube, sondern das sind die, mit denen ich zu tun habe. Und da verbirgt sich hinten dran eine Geschichte vom Wirken Gottes. Und das macht das Ganze für mich so nahbar und erlebbar. Wie geben wir das Erbe weiter an die nächste Generation? Jetzt waren ja ein Drittel der Teilnehmer unserer Freizeit Jugendliche und junge Erwachsene. Und wir konnten das ganz praktisch tun. Jetzt mal morgens nicht unbedingt die Zeit, wo die schon wach waren. Und oder wenn sie wach waren, dann waren sie gerade erst am Frühstücken. Das heißt, sie haben diesen Morgenimpuls nicht mitbekommen. Aber da war eine Sehnsucht in ihnen. Und die haben mich jeden Abend gefragt, können wir irgendwas machen, was mit Gott zu tun hat? Haben wir gemacht. Am ersten Abend haben wir vom Himmel hören angeboten. Dann haben wir uns christliche Videos angeguckt mit Popcorn. Der Jan hatte eine Popcornmaschine dabei. Und dann haben wir so eine Leinwand aufgebaut, also so ein Betttuch übers Fenster gehängt. Und dann hatten wir den Beamer an. Dann haben wir an einem Abend Lobpreis gemacht. Ja, Und dann haben wir zum Abschluss einen gemeinsamen Gottesdienst mit allen draußen gefeiert. Und es war so eine wertvolle Zeit. Und ich habe das so genossen, dieses Miteinander der Generationen. Die Flamme am Brennen halten und das Erbe weitertragen. Genau, man sieht es jetzt nicht so gut, das sind auch drei Generationen. Erwachsen, Kind, junger Erwachsener, Jugendlicher. Was hatten wir sonst noch für Bilder? Da waren wir dann am See, chillen. Es hat gut geschmeckt. Waren wir beim Kaffee trinken. Und das war dann der Abschlussgottesdienst. Da haben wir in Gruppen gesessen, so wie wir in den Häusern waren, draußen und gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Ja, wir befinden uns in einer besonderen Zeit. Sowohl als Vineyard Aachen als auch als deutschsprachige Vineyard-Bewegung. Denn die Leitung geht auf die nächste Generation über. Wie ist das mit dem Feuer? Die erste Generation hatte dieses Feuer. Ich meine, das waren die Gründer. Es gab diese starken Erlebnisse mit Gott. Und es gab diesen Reiz des Neuen. Weil jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, Hermann Hesse. Aber was ist mit der zweiten Generation? Wie wird das Feuer weitergegeben? Und wir haben ein Erbe. Wir sollten von diesem Erbe nicht zu gering denken. Denn der, der die Wurzeln hat, der hat auch Flügel. Und wie gesagt, ein Baum, der gute Früchte trägt, der hat tiefe Wurzeln. Und jetzt kommt was ins Spiel, das würde ich als generationenübergreifende Lagerfeuerbeziehungen bezeichnen. Was meine ich damit? In früheren Zeiten gab es die Tradition in vielen Völkern, dass die Familien und die Sippen rund ums Lagerfeuer gesessen haben und sie haben sich Geschichten erzählt. Das waren die Geschichten ihrer Vorfahren. Und die wurden von Generation zu Generation weitergetragen. Und dieses Erlebnis, von klein auf am Lagerfeuer zu sitzen und diesen Geschichten zuzuhören, das sorgte dafür, dass die Geschichten tief verinnerlicht wurden. Und die wurden dann an die nächste Generation weitergegeben. Und das ist ein Stück unserer Menschheitskultur, ein Stück unserer Tradition. Das war vor der Zeit von Internet und Google. Und das hat die Menschen zusammengehalten. Und ich merke, das ist ein echter Schatz. Als meine Großeltern noch gelebt haben, habe ich sie alles über ihr Leben ausgefragt, weil ich wollte von meiner Großmutter die Geschichte von Erweckung hören. Meine Großmutter hat nach dem Zweiten Weltkrieg Erweckung erlebt in ihrem Dorf, in ihrer Gegend. Und das war eine Beterin, es war eine tiefgläubige Frau. Ich wollte alles wissen. Wie war das damals? Und ich hatte die Gelegenheit, einen alten Gründer der Offensive junger Christen kennenzulernen. Horst Klaus Hofmann. Und der hat mir erzählt, wie das war mit dieser Jugendbewegung, die da entstanden ist. Und ich habe gefragt, wie hat sich's angefühlt, wenn ganz viele Jugendliche auf einmal zum Glauben kommen? Wie war das? Ich wollte es wissen. Wie ist das, wenn sich das Feuer ausbreitet? Wie in diesem Video ganz am Anfang, wo diese Fackel weitergetragen wird und entzündet eine nach dem anderen. Es ist ein Stück von meiner eigenen Identität geworden, das wissen zu wollen. Es gibt noch eine andere Form von Lagerfeuerbeziehung, die habe ich auch sehr genossen. Das waren die Vineyard-Kennenlernkurse. Erinnert ihr euch ganz am Anfang? Birgit hat die gehalten und am Anfang so meiner Vineyard-Geschichte, da habe ich gefragt, kann ich dabei sein? Ich kann auch Tee kochen oder irgendwas anderes machen. Ich wollte immer wieder diese Geschichte hören. Ich wollte dabei sein und das mitkriegen. Es ist spannend, wie unsere Vineyard entstanden ist und wie die Vineyard-Bewegung sich entwickelt hat. Jetzt hat sich die Leitung von Vineyard Dach in den letzten Monaten zusammengesetzt und die haben ausformuliert, was ihnen wichtig ist für die deutschsprachige Vineyard-Bewegung. Und es gibt dieses Erbe, was sie weitergeben wollen. Und ich möchte heute Morgen über 4 Werte sprechen, die da rausgekommen sind. Der erste Wert: wir leben authentisch. John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung überhaupt in den USA, war erfrischend authentisch. Der kam aus der Hippie-Bewegung und der passte nicht in Gemeinde. Der war anders gekleidet, aber der hat sich nicht verstellt. Und das ist das Erbe, was er uns hinterlassen hat. Bleib du selbst. Du musst dich nicht verbiegen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Und das wollen wir. Ein authentisches Leben in Gemeinschaft, ohne religiöse Heuchelei, ohne Inszenierungen oder Shows, ohne an Amtsgehabe. Authentisch zu sein bedeutet, zu seinen Fehlern zu stehen, anstatt sie zu verstecken. Es bedeutet, nicht perfekt, aber dafür ehrlich zu sein. Es bedeutet, nicht auf alles eine Antwort zu haben. Es bedeutet, Schwäche zeigen zu können. Es bedeutet, zuzugeben, dass man Vergebung braucht. Authentisch zu sein bedeutet, keine Maske zu tragen. Kein frommes Deckmäntelchen. Es bedeutet, keine fromme Sprache zu benutzen oder sich so auszudrücken, dass man sich hinter leeren Phrasen verstecken kann. Echt sein und ehrlich sein erfordert Mut. Und es erfordert auch ein gewisses Vertrauen, dass man echt sein kann untereinander, weil man nicht verurteilt wird. Echt sein erfordert gegenseitiges Stehenlassen und gegenseitige Akzeptanz. Der zweite Wert: wir sind leidenschaftlich. Wir sind leidenschaftlich. John Wimber hatte dazu einige treffende Schlagworte und eins davon war Passion and Compassion in the presence of God. Leidenschaft und Barmherzigkeit in der Gegenwart Gottes. Das heißt, wir erfahren eine innige Anbetung und gelebte Barmherzigkeit als einen Ausdruck inniger Gottesbeziehung. Und jemand von uns hat das mal so ausgedrückt: in der Anbetung kann es passieren, dass ich als Kerl auf einmal heulen muss, und das ist gut so. Es ist okay, das ist ein geschützter Rahmen. Und Leidenschaft ist ja das Thema der Predigt heute. Die Flamme am Brennen halten. Was wirkt gegen Langeweile und gegen Routine? Weil ja mit den Jahren schleicht sich das manchmal ein. Was weckt unsere Leidenschaft im Glaubensleben? Und ich stelle mir das so vor wie in einer Partnerschaft, wo man sich auch immer wieder neu auf den Weg machen muss und die Wertschätzung einander immer wieder zeigen muss. Wertschätzung gegenüber Gott bedeutet diese innige Beziehung zu ihm. Und das drückt sich darin, dass wir ihn anbeten und dass wir ihn lieben. Und damit sind wir wieder bei dem Gebot, das Mose den Kindern und Kindeskindern einschärfen lässt. Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit aller deiner Kraft. Aber nicht nur das, das bedeutet auch, dass wir Gott unser Vertrauen aussprechen. Dass wir es wagen, aufs Wasser rauszugehen. dass wir es wagen, aus der Komfortzone rauszugehen. Wenn wir unser komplettes Leben Gott anvertrauen, dann wird es zu einem Abenteuer. Und das treibt uns immer wieder in die Arme Gottes. Weil es wird immer wieder Situationen geben, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und das führt uns in die Abhängigkeit von Gott. In die vertrauensvolle und innige Beziehung zu ihm, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Der dritte Wert: Wir verschenken uns großzügig. Ah, das kann so vieles bedeuten. Zum Beispiel Liebe, Annahme und Vergebung. Das sind Werte, denen haben wir uns als Vineyard-Bewegung zutiefst verpflichtet. Und manchmal ist das im Umgang miteinander so schwer. Manchmal möchte man einander lieber aus dem Weg gehen. Aber es ist ein Zeichen von Großzügigkeit, wenn wir vergeben lernen. Und es macht uns innerlich reich, wenn wir uns verschenken, auch mit unserer Vergebungsbereitschaft, macht es uns innerlich reich. Sich großzügig an andere Menschen zu verschenken, in einer Zeit, in der Individualismus großgeschrieben wird, in der die Terminkalender ja immer voll sind und wir vielleicht auch ganz gern auf digitale Kontakte ausweichen, das ist schon eine echte Herausforderung. Vielleicht nicht so ganz zeitgemäß ist das Leben miteinander zu teilen. Aber vielleicht ist es das, was uns Christen in Zukunft von anderen unterscheiden wird. Vielleicht wird man uns genau daran erkennen, dass wir uns Zeit nehmen zum echten Zuhören. Dass wir einem, der in Not ist, einfach mal beistehen und sagen, hier, ich greife dir unter die Arme. Finanzielle Not. Oder Gastfreundschaft. Das ist ein vergessener Wert. Vielleicht wird er uns nochmal auch als Gemeinde ganz neu gegeben. Wir leben ja als Christen nicht in einem Elfenbeinturm. Wir haben einen Auftrag. Wir leben in einer Welt, in der wir das Salz in der Suppe sein sollen. In der wir das Licht in der Dunkelheit sein sollen. Und nach außen orientiert zu leben, bedeutet, die Liebe Gottes aktiv in der Welt zu bezeugen und weiterzugeben. Dazu gehört auch der Dienst der Gemeinde an und mit den Armen. Und hier hat sich der Auftrag der Vineyard-Bewegung erweitert, weil das bezieht jetzt auch Armut aus anderen Ländern mit ein, die durch wirtschaftliche oder politische Ungerechtigkeit entstanden ist. Und hier sehen wir einen Auftrag als Vineyard-Bewegung, unser westliches Konsumverhalten zu hinterfragen, um Menschen aus anderen Ländern nicht weiter auszubeuten. Noch ein weiterer heißer Punkt des großzügigen Sich-Verschenkens ist die gegenseitige Akzeptanz in der Andersartigkeit. Das schließt Rassismus in jeglicher Form aus. Der tiefe Respekt vor jedem von Gott geschaffenen Menschen, unabhängig von Herkunft, Bildungsniveau, sozialer Schicht, Geschlecht oder Hautfarbe, soll unser Reden und Handeln bestimmen. Und damit ist jede Form von Fremdenfeindlichkeit oder rassistischer Äußerungen in unserer Vineyard-Bewegung ein No-Go. Das hat keinen Platz. Und hier beziehen wir Stellung als Bewegung. Sich an Menschen zu verschenken und das Andersartige zu umarmen, das erfordert eine Haltung von Großzügigkeit, die uns Jesus gerne gibt, wenn wir ihn darum bitten. Machen wir uns nichts vor, das ist nicht immer leicht. Und da brauchen wir es, von Jesus verändert zu werden. Noch ein anderer Punkt dazu, zu diesem dritten Wert. Dazu gehört auch, dass wir uns nicht für die einzig richtige Gemeinde halten, sondern dass wir den Leib Christi in seiner Gesamtheit lieben und wertschätzend über andere Kirchen und Gemeinden sprechen. John Wimber hat immer gesagt, wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Damit kommen wir zu dem vierten Wert. Wir bevollmächtigen Menschen. Drei Schlagworte von John Wimber haben unsere Bewegung geprägt. Equipping the saints, everyone gets to play, doing the stuff. Was bedeutet das? Was bedeutet equipping the saints? Das bezieht sich auf die Bibelstelle im Epheserbrief. Und da geht es darum, dass die Heiligen zum Dienst zugerüstet werden. Wer sind die Heiligen? Wir sind die Heiligen. Also jeder, der Jesus nachfolgt, ist ein Heiliger. Heilig bedeutet jetzt nicht, besonders gut oder besonders fromm zu sein, sondern es bedeutet vom Wort her, ausgesondert zu sein. Auserwählt oder ausgesondert zu sein für einen ganz bestimmten Auftrag, den Gott mit demjenigen vorhat, der Jesus nachfolgt. Und deshalb ist es unser größtes Anliegen, herauszufinden, wofür uns Gott ausgewählt oder ausgesondert hat. Es geht darum, dass wir unsere Berufung und unsere Bestimmung entdecken. Und dabei helfen wir uns gegenseitig, unser Potenzial zu entfalten und zu leben. Wir nennen das in der Vineyard-Bewegung Finden, Fördern, Freisetzen. Ich liebe das. Ich liebe es, in anderen Menschen das Potenzial zu entdecken. Und was Gott so in sie reingelegt hat, da so auf die Spuren zu gehen und sie auf diesem Weg zu begleiten. Es ist schön, andere dabei zu unterstützen, dass sie in ihre Berufung, in ihre Bestimmung reinkommen. Es ist schön, die Handschrift Gottes im Leben eines Menschen zu sehen, wie Gott mit ihm Geschichte schreibt. Und es ist schön, zuzuschauen, wie Menschen sich über die Jahre hinweg entwickeln und verändern. Zweites Schlagwort von John Wimber. Das ist so klasse, der hat so Sätze, die hauen einfach rein, die kann man sich gut merken. Everyone gets to play. Jeder darf mitspielen. Und wenn wir davon ausgehen, dass jeder, der Jesus nachfolgt, ein Heiliger und damit ein ausgesonderter oder ausgewählter Mensch ist, der eine bestimmte Berufung hat, dann ist das die logische Konsequenz, dass wir ihn da drin unterstützen, dass er das leben kann, dass er seinen Platz in der Welt findet. Und damit ist keiner zum Zuschauen verurteilt. Deshalb fördern wir einander in der Gemeinde in den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und wir helfen einander, die Gaben zu entdecken. Das ist ein Vineyard-Wert. Und ich bin ehrlich, wir haben da Luft nach oben. Das können wir besser machen. Da sind wir noch nicht gut. Der dritte Satz von John Wimber, doing the stuff, oder anders ausgedrückt, tu das Zeug. John Wimber hat die Evangelien gelesen und da stand drin, dass Jesus Kranke geheilt hat, dass er Dämonen ausgetrieben hat. Da stand drin, dass er vollmächtig gepredigt hat. Und dann hat John Wimber die naheliegende Frage gestellt, ja, warum machen die Christen das nicht? Und er wollte das erleben, dass das heute noch passiert, was Jesus damals getan hat. Und genau dafür möchten wir Menschen ausrüsten. Und wir möchten sie bevollmächtigen. Wir möchten Menschen dazu ermutigen, den Auftrag Jesu für Kranke zu beten, ernst zu nehmen. Und zwar nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. John Wimber hat selbst viel für Kranke gebetet. Am Anfang ist nichts passiert. Er hat zwar erlebt, dass viele Menschen in der Folge gesund wurden, aber er hat auch erlebt, dass Leute krank geblieben sind. Das war eine Spannung, in der er gelebt hat. Und in dieser Spannung leben auch wir. In der Spannung, dass die Herrschaft von Jesus angebrochen ist, aber sie ist noch nicht vollendet. Und das Reich Gottes, das infiltriert und beeinflusst zwar unsere Gesellschaft, aber unsere Gesellschaft ist eben nicht komplett erneuert und wir leben als Gesellschaft nicht nach Gottes Willen. Und deswegen ist das Reich Gottes angebrochen, aber nicht vollendet. Und manchmal geschehen Wunder und manchmal geschehen sie nicht. Und diese Spannung ist da. Aber lass uns danach ausstrecken, dass Jesus seine Herrschaft aufrichtet. Weil dort, wo Christen Einfluss nehmen und ihren Auftrag wahrnehmen, Reich Gottes in dieser Welt zu sein, dort machen wir einen Unterschied. Und dort geschieht das, was Jesus für unsere Welt vorgesehen hat. Lass uns danach ausstrecken, dass wir noch mehr den Auftrag von Jesus wahrnehmen. Das waren jetzt sehr ausführliche Gedanken zum Thema Vineyard Erbe. Und ja, ich bete so sehr dafür, habe ich auch im Vorfeld gemacht, dass es unser Glaubensleben neu entfacht und dass wir die Flamme am Brennen halten und das Erbe weitertragen in die nächste Generation, auch in die nächste Phase unserer Gemeinde. Letzten Freitag, da habe ich jemanden getroffen und irgendwie kam es dazu, dass wir einander auch aus unserem Leben erzählt haben. Und auch von den schwierigen Situationen. Und die Person, die hat mich gefragt, wie kommt's, dass du immer noch strahlen kannst bei dem allen, was du erlebt hast? Und da ist mir die Bibelstelle aus Petrus eingefallen. Und da steht, seid bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die uns erfüllt. Andere sehen die Hoffnung in uns. Und von dieser Hoffnung können wir erzählen. Ja, ich habe erzählt, dass mich Gott immer wieder durchgetragen hat. Und ich habe erzählt, wo er mir ganz nah war. Das merken Menschen. Wir sind ein Brief, in dem die Leute lesen. Ich komme jetzt zum Abschluss der Predigt und ich habe noch mal ein paar Fragen zusammengefasst zum darüber nachdenken. Wie gut kenne ich die Bibel und damit die Wurzeln meines eigenen Glaubens? Wo habe ich in meinem eigenen Leben Gottes Wirken erfahren? Wo könnte ich anderen davon erzählen, wie ich Jesus gefunden habe? Warum bin ich zur Vineyard Aachen gekommen? Was vom Erbe der Vineyard-Bewegung spricht mich besonders an? Bin ich bereit, mich auf die Gemeinde der Zukunft, zum Beispiel nach Corona, neu einzulassen? Wir lassen jetzt die Fragen noch ein bisschen da stehen, weil das hat es in sich. Es sind Fragen, die, es kann sein, dass jeder da an einem anderen Punkt steht, aber es sind Fragen, die schon auch herausfordernd sind, wenn man sich darauf einlässt. Ich hatte gerade so den Eindruck, dass vielleicht Menschen da sind oder zuschauen, die irgendwann mal voller Enthusiasmus, voller Freude gestartet sind und sie sind losgelaufen und dann hat ihnen jemand ein Bein gestellt und sie sind auf die Nase gefallen. Und es ist nicht einmal passiert, es ist mehrmals passiert. Und das war so ernüchternd, weil du nicht damit gerechnet hast, dass das passieren könnte, dass dir jemand ein Bein stellt und du auf die Nase fliegst. Es gibt jemanden, der möchte verhindern, dass deine Leidenschaft am Brennen bleibt. Es gibt jemand, der möchte, dass du auf die Nase fliegst und das ist der Widersacher. Und ich sehe, wie Jesus da ist und dich aufrichten möchte und sagen möchte, das gilt immer noch. Was ich mit dir vorhatte, gilt immer noch. Steh auf, steh wieder neu auf. Ich kümmere mich um deine Wunden. Steh auf, mach weiter. Ich gebe dir die Freude wieder. Ich gebe dir das zurück, was du am Anfang hattest. Und du wirst lernen, mit Niederlagen und mit Rückschlägen umzugehen. Ich bin mit dir und ich schreibe mit dir Geschichte. Jesus, du bist der Herr unserer Gemeinde. Du bist der Herr, du bist der Hirte, du bist der Leiter. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen, der sich aus irgendwelchen Gründen, ja, der zu Boden gekommen ist, aus irgendwelchen Gründen, weil ihm da jemand ein Bein gestellt hat, weil irgendwas passiert ist, keine Ahnung, dass du jeden Einzelnen als Hirte begleitest, auf den Arm nimmst, trägst, dass du dich um jeden Einzelnen kümmerst, als der gute und vertrauenswürdige Hirte, der seine Schafe nicht verlässt. Amen.